Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, heute mit einer Sonderfolge Le Brunch. Wir wollen reden über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Brettspielszene und auf die Brettspielbranche. Wir hatten so eine ähnliche Folge ja schon mit meiner Kollegin Anne, die mit Fabian Käufer über den Ausfall oder Wegfall der E3 gesprochen hat, was das für die Videospielindustrie bedeutet. Und das Gleiche machen wir jetzt heute über die Brettspielbereich, weil Brettspiele ja durchaus auch ein sehr viel physikalischeres Hobby sind. Freunde treffen fällt gerade weg, aber natürlich auch so Sachen wie Dinge produzieren, Druckereien und so weiter, bis die Sachen dann in den Läden stehen und eben bis zu dem Moment, dass jetzt momentan alle Ladengeschäfte zu sind. Deswegen glaube ich, dass wir da sehr viel zu diskutieren haben und ich habe mir zwei wunderbare Gäste eingeladen. Zum einen der Sven vom Brettballett. Schönen guten Morgen.
Hallöle.
Du hast ja auch noch einen Bezug zu Videospielen, da reden wir gleich drüber. Und auf der anderen Leitung, gar nicht so weit weg von mir, aber trotzdem Social Distancing eingehalten aus Freiburg, Daniel Theuerkaufer. Schönen guten Morgen.
Hallo gemeinsam.
Daniel, wir sind ja sonst öfter auch mal gemeinsam am Tisch, auch wenn wir uns jetzt länger nicht mehr gesehen haben. Wir wohnen eigentlich nebeneinander. Heute müssen wir uns virtuell unterhalten. Fangen wir mit dir an. Du bist nicht nur begeisterter Brettspieler, sondern hast auch einen eigenen Verlag und deswegen auch direkt betroffen.
Stimmt auf jeden Fall, ja. Also ich sitze jetzt gerade im Homeoffice, das mache ich ja sonst auch, aber davon abgesehen ist ganz viel anders als sonst.
Erzähl mal kurz was zwei, drei Takte über deinen Verlag, was du so machst und was man von dir kennt.
Genau, also wir sind Boardgame Circus und angefangen hat das Ganze als Übersetzungsstudio, also Lokalisierungsstudio für Brettspiele von anderen. Das war 2015 und seit 2018 sind wir ein Verlag, wie jeder andere auch, den man so kennt und auf Messen sieht. Und wir bringen eben unter unserer Marke Spiele heraus, die dann prinzipiell im Handel verfügbar sind. Genau, ist ein Familienspielverlag für eher einfach zugängliche Spiele, die dann nach hinten raus ein bisschen spannender sind. Also so Mittelfeld, sag ich mal.
Und Sven, dich kennt man vielleicht auch, wenn man in der Videospielwelt unterwegs ist, aber Leute erkennen dich in letzter Zeit, glaube ich, wahrscheinlich vermehrt, weil du einen YouTube-Kanal zu Brettspielen organisierst und bei Hunter und Kron auch bei der BerlinCon mit deine Finger im Spiel hast.
Genau, tatsächlich. Also aus der Videospielwelt kennt man mich, glaube ich, nach außen hin kaum, weil da war ich vielleicht eher so ein bisschen die graue Eminenz, weil ich unter anderem halt für Gameswelt da das Marketing und Sales mache. Da habe ich also mit der klassischen Außenwelt wenig zu tun, sondern bin eher im B2B-Bereich unterwegs. Aber genau, ich habe jetzt seit knapp einem Jahr habe ich meinen Brettspielkanal Brettballett, wo ich auf YouTube immer wieder so mein, ja, meine geistigen Ergüsse zum Besten gebe und bin jetzt auch seit anderthalb Jahren Mitteilhaber der Berlin Brettspielcon, wo ich halt eben mit den Kollegen von Hunter und Kron und dem ganzen Team, die in Berlin sitzen, ja, quasi an der Brettspielcon-Schraube, die ja jetzt seit letztes Jahr in der neuen Location in der Station ist. Und das war dann für mich quasi auch so ein bisschen die Premiere zur Premiere in der neuen Location.
Und direkt nach der Premiere steht jetzt ausgerechnet dieses Jahr noch so ein bisschen ein Fragezeichen wahrscheinlich hinter allen Events, die was mit Brettspielen zu tun haben. Wie ist denn da eure aktuelle Planung, die aktuelle Situation?
Ja, ist ganz witzig, dass du, Entschuldigung.
Ja, alles gut, sorry.
Aber ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der mit meinem Verlag zur BerlinCon gehen will, weil die richtig cool ist. Und die Messe wie auch andere sind natürlich jetzt gerade ein konkretes Thema, können sie stattfinden oder nicht. Und da muss ich jetzt mal schon mal zum Beispiel eine Lanze brechen für die BerlinCon. Wir können dort jetzt einfach erstmal die Teilnahme bestätigen, ohne dass wir finanziell in Vorleistung gehen mussten. Wohingegen bei Events wie der gerade abgesagten Spiel doch oder zum Beispiel der Messe in Essen, die Gelder schon längst geflossen sind, teilweise letztes Jahr schon. Und wer da jetzt einfach zum Beispiel einen Teil haben, wo ihr gerade seht, es gibt ein eingefrorenes Kapital, mit dem momentan gar nicht gearbeitet werden kann und was im Grunde genommen erst im Fall der Spiel doch durch eine Teilnahme 2021 dann wieder losgelöst wird sozusagen, ja.
Also das hilft einem für die Liquidität aber auch nicht wirklich weiter.
Ja. Überhaupt nicht, natürlich, ja.
Aber in beide Richtungen natürlich auch, verständlich, ja, klar. Ja.
Es ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube, was bei uns natürlich ein Vorteil ist und genau das, was du sagst, Daniel, das ist eine Sache, womit wir sehr stark versuchen, da auch mit unserem gemeinsamen Partner da auch eine gemeinsame Lösung zu finden. Wir sagen ja auch immer so ein bisschen, unser Leitspruch von der BerlinCon ist ja geworden, so wir wollen keine klassische Messe oder Con sein, sondern wir wollen das Brettspiel-Festival sein. Und dadurch, dass es natürlich halt aus so einer Community-Geschichte entstanden ist, es ist ja so, dass es eigentlich ein Community-Event von Hunter und Kron war vor 6 Jahren und daraus ist es ja immer erwachsen und daraus ist dann halt, ich sag mal liebevoll, dieses Baby entstanden. Zu deiner Frage, wo wir jetzt stehen, da, wo wahrscheinlich alle gerade stehen, nämlich eine große Verunsicherung, dass wir in der Situation sind, die BerlinCon ist vom 17. bis 19. Juli dieses Jahr, glaube ich, dass wir natürlich sagen, es ist jetzt noch früh genug, dass wir jetzt noch nicht absagen, weil keiner weiß, was im Juli ist. Das sind noch fast 4 Monate hin, wenn man so will. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass es noch stattfindet. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch nicht blöd und naiv und sitzen da und sagen, naja gut, wir warten jetzt mal ab und tun nichts. Wir sind mit der Location, der Station, sind wir schon in konkreten Austausch. Die haben uns jetzt auch schon Ersatztermine gegeben, auch für dieses Jahr, wo wir uns jetzt letztendlich nur noch für entscheiden müssen, welchen wir davon nehmen und dann wird uns dafür eine Option angeboten. Das wird dann halt relativ spät dieses Jahr sein. Also ich kann da jetzt noch nichts konkret sagen, sonst kriege ich wieder von dem Alex oder dem Johannes auf die Finger, weil ich wieder zu viel Quatsch. Aber wir sind da definitiv dran, dass wir sagen, wir sind so spät dann in diesem Jahr, dass wir jetzt auch keine direkte Konkurrenz zu Spiel sein werden. Also so viel kann ich verraten.
Ein bisschen eine ähnliche Situation wie bei der Gamescom gerade, die ja auch im Juli stattfindet. Die Gamescom Köln-Messe meine ich jetzt. Die Köln-Messe hat alle Messen.
Im August findet.
Nach Juni wollte ich sagen.
Ach so, ja.
Also die Köln-Messe hat jetzt alles abgesagt, was bis Juni stattfindet. Und deswegen ist die Gamescom gerade auch in so einer Situation, dass sie sagen, wir warten jetzt erstmal ab. Verschieben kann man es immer noch oder absagen kann man es immer noch. Daniel, du hast ja gerade schon gesagt, manche Messen haben jetzt auch schon abgesagt. Was bedeutet das denn, wenn jetzt so Messen abgesagt werden für dich als Spieleentwickler oder Verlag? Das ist ja eigentlich das Bread-and-Butter-Geschäft, oder? Für solche kleinen Verlage wie zum Beispiel deiner.
Ich sag mal, jein. Also machen wir es mal so. Messen, der Retail, also der Fachhandel und das Internet sind unsere 3 Schaufenster. In denen präsentieren wir die Spiele, damit die Menschen überhaupt wissen, was man denn kaufen kann und was es neu gibt. Und in dem Moment, wo eins von den Schaufenstern wegfällt, ist das schon ein Problem. Zumal im Schaufenster Internet natürlich die Sachen viel schneller untergehen, als wenn ich jetzt auf einer Messe exponiert stehe. Und auf der Spiel doch sind ja nicht so viele Aussteller. Im Gegenteil, man wird da wirklich gut wahrgenommen. Für uns konkret hieß es jetzt in dem Fall, wir hatten eine Neuheit auf die Messe gelegt, nämlich das kleine Zwei-Personen-Spiel Kata-E von Rainer Knizia. Das ist, wenn man so will, diese Woche sang- und klanglos erschienen. Da wird es natürlich noch Newsletter und Ähnliches zu geben. Das ist ab sofort auch erhältlich. Aber das hätte eben auf der Messe gefeiert werden sollen. Das bedeutet also für uns, wenn eine Messe wegfällt, dann fällt vor allem ein Schaufenster weg. Als Verkaufsplattform ist es so, dass wir durch einen Vertrieb, den wir haben und der über den Handel geht, im Grunde genommen Messen eher als ein Marketing-Tool betrachten. Also wir sind nicht in der Größenordnung, wo der Verkauf auf der Messe für uns wichtig ist, sondern wichtig ist, dass wir da sind und das zeigen können.
Ja klar, aber der Hype, der halt auch durch sowas entsteht. Also ich habe das jetzt auf der letzten BerlinCon auch gemerkt. Der Verkauf selber war ja zweitrangig, aber es gab dann halt schon auch so 2, 3 Spiele, die dann dort entdeckt wurden sozusagen.
Draftosaurus war das unbedingt beste natürlich.
Draftosaurus wäre ohne die BerlinCon, glaube ich, nicht so im Gespräch gewesen. Das Spiel gab es davor schon, das hat da einfach funktioniert. Die Leute haben es schnell gespielt, man konnte sich kurz hinsetzen, 10 Minuten spielen und hat es dann einfach gleich mal mitgenommen, hat drüber berichtet, die ganzen Blogger haben es dann gezeigt und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst mit Schaufenster und diese Hype-Wirkung.
Und im Grunde, was ihr gerade sagt, die Blogger sind natürlich auch dort. Das heißt, das Netzwerken ist ja viel schneller, viel kürzer und viel effektiver. Ja. Jetzt muss man stattdessen sagen, wir schicken das Ganze rum. Wir müssen das, was du gerade gesagt hast, dieses Spiel in nur 10 Minuten erleben, müssen wir irgendwie digital in zum Beispiel Videoform oder mit Hilfe eines Tabletop-Simulator-Spiels dann irgendwie nachbilden. Also das sind alles Aufgaben, die auf die Verlage jetzt zukommen, das Ganze in irgendeiner Form ins Internet zu portieren und dort möglicherweise auch erlebbar zu machen.
Das Problem, was ich gerade so ein bisschen sehe, wenn ich da jetzt kurz mal einhake, also zwei Punkte, die ich ganz spannend finde, die du gerade ansprichst. Also ich gehe erstmal auf einen Punkt ein, jetzt aus Sicht der BerlinCon. Und ich glaube, also das habe ich auch sehr häufig gehört, was du sagst, diese Abverkäufe, die du als Verlag auf der Messe machst, die sind zweitrangig. Die gehören natürlich dazu, dass du, ich sag mal, am Ende des Tages vielleicht wieder deine Standkosten reinbekommst, aber die sind zweitrangig. Aber ich habe auch von vielen Verlagen, mit denen ich da jetzt inzwischen auch, sei es jetzt durch meinen Blogger-Dasein, aber auch durch die BerlinCon in Kontakt bin, viele, die mir sagen, Mensch, durch das nette Networking, weil da redet dann mal der Autor mit dem Verlag und man sitzt da abends auf ein Bier und da kommt das zusammen. Ich habe tatsächlich von vielen Dingen erfahren, gewisse Spiele, die jetzt auch wirklich groß am Markt sind und sehr beliebt sind, die tatsächlich vor 2-3 Jahren durch die BerlinCon entstanden sind, weil da einfach zufällig Autor und Verlag mal bei einem Bier an einem Tisch saßen und dadurch plötzlich die Idee entstanden ist, lasst uns das doch zusammen machen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die am meisten fehlen wird bei der ganzen Sache. Eine zweite Sache, auf die ich noch ganz kurz eingehen will, die ich ganz interessant fand, die Daniel sagte. Du sagtest ja, gerade jetzt die Spiele, eure Neuheiten, um gerade bei den Bloggern da jetzt auch so eine Plattform zu schaffen, müsst ihr die jetzt natürlich an die Blogger verschicken und gucken, dass die was dazu machen. Das ist jetzt bei eurem neuen Titel, weil es ein reines Zweispielerspiel ist, mit Sicherheit einfacher. Aber ich stehe jetzt zum Beispiel vor der Herausforderung, also mal ein akutes Beispiel jetzt zu nennen. Ich habe in Nürnberg, habe ich von Schmidt Spiele das die neue Frühlingsneuheit gesehen, die Wikinger-Saga. Gedacht, okay, ist ein nettes, gehobenes Familienspiel, sieht aber ganz nett aus und habe zu Schmidt gesagt, schickt mir das mal rüber, ich habe da mal Bock drauf, da mal was zu machen. Jetzt habe ich das da und habe die Situation, dass ich, weil ich finde, ich habe als Blogger halt auch eine gewisse Verantwortung, das Spiel vernünftig meinen Zuschauern vorzustellen. Habe aber die Situation, dass ich das Spiel gerade, ich habe zwar Glück, dass ich nicht alleine lebe, sondern eine Frau und eine Tochter habe. Die Tochter ist jetzt aber erst 4. Habe das Spiel jetzt aber mit meiner Frau ein paar Mal gespielt und es ist zu zweit nett. Aber ich merke jetzt schon, das ist ausgelegt für mehr Spieler. Das heißt, ich kann mich jetzt aber nicht hinstellen und kann mit gutem Gewissen ein Test-Review-Video dazu machen, weil mir eigentlich der Vergleich fehlt, das Spiel mit 3 oder 4 Leuten zu spielen. Was ich aber gerade nicht kann, weil wir uns nicht treffen dürfen und natürlich die sozialen Kontakte auf Eis liegen. Also das ist nochmal eine ganz neue Schwierigkeit, finde ich.
Da möchte ich direkt mal einhaken. Genau, weil einerseits hast du völlig recht, es wird für jeden Verlag, der jetzt Spiele mit mehr Personen besprochen haben möchte, schwierig sein, die überhaupt in irgendeiner Form besprochen zu bekommen, was über ein Unboxing oder eine Kurzvorstellung hinausgeht. Genau das gleiche Problem haben wir als Verlag tatsächlich auch mit den Testspielen der Spiele, die uns angeboten werden. Und zwar ist der normale Ablauf ja so, dass in der Spielwarenmesse in Nürnberg wir alle zusammenkommen, Lizenzgeber, Lizenznehmer, und uns die Prototypen gegeben werden. Da wird dann gezeigt, was geplant ist für die Spielmesse, also für den Oktober des jeweiligen Jahres. Dann kriegen wir diese Spiele mit nach Hause und haben üblicherweise 4 Wochen Zeit, die zu testen und dann dem jeweiligen Partner zuzusagen, ob wir sie machen wollen oder nicht. Jetzt ist es so, dass wir natürlich in Nürnberg auch eine Handvoll sehr toller Spiele für uns entdeckt haben, die richtig gut ins Portfolio passen würden, die teilweise als Muster, teilweise als Print and Play hier bei mir liegen, die ich aber seitdem überhaupt nicht testen konnte, weil Mitarbeiter krank waren, wir uns deswegen nicht treffen durften, weil mittlerweile der Lockdown so weit ist, dass wir uns sowieso nicht mehr treffen dürfen, auch wenn wir gesund wären. Und jetzt habe ich quasi hier die Situation, dass auf der einen Seite meine Partner, die ich wirklich hoch schätze, regelmäßig fragen, wie sieht's aus? Wollt ihr das Spiel jetzt machen? Dies und jener Preis, das sind die Konditionen. Also das ist im Prinzip auch alles schon fertig verhandelt. Das Einzige, was fehlt, ist zu sagen, ich habe das oft genug testen können, um guten Gewissens dieses Spiel jetzt bei uns auf dem Markt rauszubringen. Und so haben wir gerade bei mehreren Spielen eine Situation, wo wir Deadlines entgegengucken. Aktuell hier gerade zum Beispiel eines, die Druckdaten müssten abgegeben werden bis 14. April, also 2 Wochen, paar Tage noch. Und in dieser Zeit ist das Spiel weder zu testen noch zu lokalisieren, sodass auch den Lizenzgebern aus dem Ausland die Lizenznehmer hier dann fehlen und ich als Lizenznehmer möglicherweise dann am Ende des Jahres weniger Titel da habe, als ich gerne gehabt hätte.
Ja. Das Problem hat auch Markus Brandt, der die Exit-Reihe mit seiner Frau Inka und so getestet hat. Das spiele ich jetzt mal kurz an der Stelle ein. Der hat mich genau auch das beschrieben, wie Sie gerade die Situation mit den Testrunden meistern.
Hallo Manuel, hier ist Markus. Natürlich antworte ich dir gerne auf deine Frage, aber das geht nicht in 2-3 Sätzen, das ist schon etwas komplexer. da aktuell alles auf ein Minimum heruntergefahren wird, haben wir sehr viel Zeit, an unseren Projekten zu arbeiten und neue Ideen zu entwickeln. Das ist für uns Spieleautoren also eine sehr produktive Zeit. Das mal als positiven Aspekt. Allerdings können wir noch so produktiv sein. Das hilft alles nichts, wenn unsere Ideen dann nicht getestet werden können. Und da sehen wir tatsächlich ein großes Problem, weil wir eben mit unseren Testgruppen nicht mehr zusammenkommen können. Wir arbeiten aber mit den Verlagen an Möglichkeiten, wie wir dieses Problem lösen können. Und unsere Produkte für den Herbst 2020 wollen wir jetzt an Familien schicken, die dann quasi zu Hause testen und uns per Videokonferenz zuschalten. Dann können wir die beim Spielen beobachten, sind nur eben physisch nicht anwesend. Da ändert sich dann also auch tatsächlich nicht wirklich viel, weil es unter normalen Umständen ja ähnlich abläuft. Eine Gruppe spielt und wir schauen zu. Aktuell sieht das auch noch so aus, dass die Verlage an ihren geplanten Programmen festhalten. Wir hoffen natürlich auch, dass das so bleibt. Viele der Redakteure sind jetzt im Homeoffice, zumindest die, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich glaube, dass die von dort auch sehr effizient arbeiten können. Die stehen nur vor ähnlichen Problemen wie wir, dass sie eben nicht testen können. Was für die Verlage sicherlich auch zum Problem wird, ist die Produktion der Spiele. Ich glaube, dass bei der Beschaffung vom Spielmaterial aus dem Ausland, das ist ja in unserer Branche sehr häufig aus Asien, und auch bei der Konfektion der Schachteln, dass da Probleme und Engpässe auftreten können. Gleiches gilt natürlich für die Spiele, die gänzlich im Ausland produziert werden. Das wird dann vermutlich auch dazu führen, dass auf den für dieses Jahr geplanten Conventions, die du angesprochen hast, die Gen Con Ende Juli in Indianapolis oder die Spiele in Essen im Oktober, einige Neuheiten vermutlich nicht vorrätig sein werden. Gravierend dabei ist die Frage, ob diese Events überhaupt stattfinden können. Und da sehe ich für die Gen Con, die ja schon Ende Juli stattfinden soll, wirklich schwarz. Meine Hoffnung ist, dass die Spiele im Oktober planmäßig stattfinden kann, aber auch da beschleicht mich aufgrund der Nachrichtenlage immer mehr das Gefühl, dass das schwer werden könnte, diesen Termin zu halten. Wenn die Messen wegbrechen und die Verlage dann nicht mehr die Möglichkeit haben, einer breiten Öffentlichkeit und vor allem auch der Presse die Neuerscheinungen zu präsentieren, dann wird es vielleicht doch irgendwann ungemütlich. Ob die Verlage dann neue Wege gehen, um die Produkte bekannt zu machen, oder ob die geplanten Programme oder Teile daraus aufs nächste Jahr verschoben werden, das kann ich nicht sagen. Die Not wird da aber sicherlich erfinderisch machen. Um das Spiel als solches mache ich mir aber tatsächlich nur sehr wenig Sorgen. Spiele sind natürlich ein Luxusgut. Und in Zeiten, in denen der Gürtel enger geschnallt werden muss, sind Luxusgüter die Güter, auf die eine Gesellschaft am ehesten verzichten kann. Aber da werden andere Branchen vermutlich eher betroffen sein. Wir haben das Glück, dass Spiele eine sehr günstige Möglichkeit darstellen, seine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Wenn ich mit einer vierköpfigen Familie beispielsweise ins Kino oder in ein Restaurant gehe, habe ich recht schnell 100 Euro ausgegeben und nach 2 Stunden bleibt mir nur noch die Erinnerung an den guten Film oder das leckere Essen. Wenn ich allerdings für 30 Euro ein Spiel kaufe und mit meiner Familie einen netten Spieleabend verbringe, dann habe ich nach dem Spieleabend sogar noch das Spiel da liegen. Es sei denn, irgend so ein Autor denkt sich Spiele aus, in denen das Spielmaterial zerstört wird. Wir haben die Spiele schon oft tot geglaubt und auch tot geredet, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Sorgen unbegründet waren. Wenn man sich die Finanzkrise anschaut, die haben wir überlebt. Wir hatten große Sorgen, als die Smartphones und die Tablets auf den Markt kamen. Auch die konnten uns nichts anhaben. Und ich glaube, so wird auch werden die Spiele auch in gewisser Weise gegen Corona immun sein. Das glaube und hoffe ich zumindest. Und was gibt's in diesen gruseligeren Zeiten Schöneres, als mit der Familie zu Hause etwas zu spielen? Wir spielen gerade mehr denn je in unserer Familie, verbringen ganz viel Quality Time miteinander. Wenn der Rest nicht so schlimm wäre, würde ich sogar Corona etwas Positives abgewinnen können. Deshalb zum Schluss noch mein Tipp an alle, die das hier hören. Jetzt, wo ihr alle daheim bleiben und viel Zeit mit eurer Familie verbringen werdet, kauft euch doch ein schönes neues Spiel und habt eine tolle gemeinsame Zeit. Und wenn ihr euch dazu entschließt, ein Spiel zu kaufen, dann schaut doch auch mal, ob der Einzelhändler in eurer Nähe nicht in Zeiten dieser Krise einen Online-Shop anbietet. Der ist über jede Unterstützung dankbar und kann euch vielleicht sogar noch das ein oder andere gute Spiel empfehlen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.
Gut, ja, das Problem wird sich, glaube ich, auch so langfristig wahrscheinlich erst ein bisschen zeigen, gerade durch den Lockdown, oder? Also ich bin ja auch in der Situation, in der Sven ist, dass ich Spiele teste in möglichst vielen verschiedenen Gruppen. Also nicht nur als Spiel des Jahres-Juror, sondern natürlich auch als Reviewer will ich das Spiel ja mit sehr viel unterschiedlichen Menschen spielen. Momentan bleibt mir wirklich halt nur Familienspiele intensiv zu spielen, die ich halt mit meinen Söhnen und meiner Frau spielen kann. Was ich jetzt in den letzten Tagen sehr viel versucht habe, ist eben Online-Sessions mit meiner klassischen Spielegruppe zu machen. Ja, und es geht einigermaßen, aber du brauchst halt, wir haben gestern der Kartograf gespielt, was man halt in einer halben Stunde runterspielt und bis halt alle diese Bedienung hatten, bis die Skype-Konferenz stand. Ja, wir haben halt insgesamt 2 Stunden gespielt für ein Spiel, was sonst eine halbe Stunde dauert. Da wird man sich auch, glaube ich, dran gewöhnen und natürlich wird man dann auch schneller werden, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist wirklich einfach nur so eine Annäherung und mal vielleicht ein Ersatz, aber es fühlt sich nicht an wie klassisch Brettspielen. Ich glaube nicht, dass das langfristig ein Ersatz sein wird.
Ich habe da genau nämlich so eine Diskussion gehabt. Wir haben bei uns eine Spielerunde, da haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe und da sind wir regelmäßig am Schreiben und wir haben da einen Kollegen dabei, der hat schon den absoluten Lagerkoller gerade. Mhm. Der hat auch schon gesagt, oh, wollt ihr es mal ausprobieren? Und nee. Also es ist gar nicht meins. Und es gibt ja schöne Möglichkeiten wie Tabletopia und Yukata oder Yukuta, oder wie das alles heißt.
Ja, Board Game
oder,
Arena.
Und, ja. Genau, oder halt auch ganz pragmatisch einfach Skype-Kamera dran und auch. Aber ja. Das Ding ist halt, ich bin jetzt 41 und bin auch bestimmt seit viel zu langer Zeit, also seit 30 Jahren mindestens, wahrscheinlich noch länger, Videospieler. Und ich denke mir, das, was ich an Brettspielen einfach so mag und so schätze, ist A, natürlich die sozialen Kontakte, das ist der Vorteil des Analogen für mich, diese physischen sozialen Kontakte. Aber was mir auch aufgefallen ist, das Haptische an Brettspielen, die Karten in der Hand zu haben, die Miepel. Also das ist für mich so eine große Komponente. Und ich denke mir dann, wenn ich das Ganze jetzt irgendwie über Tabletopia oder was auch immer spiele, dann kann ich mir auch, es gibt viele gute Brettspiel-Apps, die habe ich auf dem iPad, die spiele ich auch ganz gerne dann mal, dann kann ich das auch machen. Dafür muss ich dann aber nicht irgendwie mit, wie du es gerade schon sagst, mit viel Aufwand mir da sowas zusammenbasteln, wo ich feststelle, eigentlich finde ich das total scheiße.
Vor allem, wenn man halt so viele gute Videospiele momentan auch hat, die halt in der gleichen Zeit eine viel besseres Entertainment bieten. Das ist tatsächlich ein Problem. Also ich glaube, dass diese Krisensituation jetzt gerade gleichzeitig eine Renaissance für Familienbrettspiele darstellt. Also ich glaube, ganz viele außerhalb der Brettspielbubble werden jetzt auch zu dieser Alternative greifen und sagen, okay, ich kann doch mal wieder ein Brettspiel auspacken. Ich hoffe, dass sie nicht Monopoly und Risiko auspacken, sondern eben auch tatsächlich diese Chance nutzen und bei lokalen Läden sich beraten lassen und was liefern lassen. Das bieten ja zum Beispiel jetzt auch die Brettspielläden an, die gerade geschlossen haben.
Was wichtig ist, ja.
Total wichtig. Bitte kauft nicht online, sondern schaut, dass ihr beim lokalen Laden irgendwie was bestellt. Die machen wirklich gerade Lieferdienst. Gerade hier in Freiburg zum Beispiel, das Freispiel macht das auch, unterstützt die Läden so gut es geht. Das glaube ich, dass da eine Renaissance der Familienspiele kommt. Die Brettspielszene, also sowas wie Wasserkraft, was jetzt zum Beispiel gerade aktuell, was ich erwarte, das kann ich halt nicht mit meiner Familie spielen. Das ist einfach zu gehoben, zu komplex. Und so ein Spiel, was ja eh schon 2 bis 3 Stunden auf dem Spieltisch dauert, das würde halt 5, 6 Stunden dauern online, bis da alle rumgefummelt haben. Also da mache ich mir so ein bisschen Sorge, dass unser Hobby so eine kleine Delle erfahren wird, weil eben, was Daniel auch gesagt hat, die Entwickler können nicht wirklich testen, die Entwickler und Entwicklerinnen. Die Verlage können die Sachen nicht ausgiebig redaktionell betreuen, weil sie die Testgruppen nicht haben. Und die Brettspielszene kann die Spiele zwar kaufen, wenn sie kommen, aber auch nicht spielen. Wird es jetzt so eine, diese Blase, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, dieses starke Wachstum, Daniel, siehst du das in Gefahr oder wird es nach der Corona, sobald es diesen Impfstoff gibt, irgendwie zack, wieder nach oben schnellen und auf einmal kommen noch mehr Spiele raus als jetzt schon? Was ist da deine Prognose?
Genau, also es kann ja nur eine Prognose sein, die Antwort darauf hat niemand. Aber ich habe mir und auch wir hier im Team haben uns da natürlich verschiedene Szenarien skizziert. Bevor ich zu der Antwort komme, würde ich vielleicht, wenn das okay ist für euch, relativ kurz runterbrechen, wie die Chronologie eigentlich ist. Also vom Anfang der Corona-Krise und wie wir da gestanden haben, bis zu dem Moment jetzt, wo wir quasi aus der Ferne miteinander sprechen müssen. Das dauert auch nicht lange.
Nee, finde ich spannend.
Aber das zeigt im Prinzip, ab wann wir davon betroffen waren. Also zunächst haben wir es ja alle nur aus der Distanz gesehen, da hat das in China stattgefunden. Ne? Der Ausbruch des Virus war in Wuhan. Mhm. Dort sind, haltet euch fest, viele Brettspielherstellende Fabriken. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo die Leute dort krank waren, und wir sprechen da von Ende Januar, Mitte, Ende Januar, ging das schon los, dass Produktionen, die hier gebraucht werden, verspätet wurden. Und da waren wir auch konkret betroffen. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr als Neuheit Q-Birds. Kleines Spiel mit netten Vögeln. Das hat sich so gut verkauft, dass die erste Auflage innerhalb von 3 Monaten weg war. Also haben wir das Spiel nachbestellt und unser Lizenzpartner, in dem Fall BlackRock, der ordert das in China. Da muss ich mich dann beugen. Bei einer Lizenznahme kann ich nicht sagen, ich will das hier in Deutschland machen, sondern das kommt dann aus dem Originalwerk, wenn ihr so wollt. Mhm. Dieses Spiel ist jetzt immer noch nicht da und durch Corona schon so oft verzögert worden, dass quasi nach 3 Monaten, in denen es ausverkauft ist, wir schon 3 Monate Durststrecke ohne den Titel haben und er für Ende April erwartet wird.
Ganz kurz, was natürlich auch besonders blöd ist, wenn die Nachfrage da ist und man nicht liefern kann, ist es ja ein doppelt ärgerlich,
völlig
oder?
Blöd. Wahrscheinlich hätte ich noch mal 1.000, das waren 1.000, sage ich jetzt ganz transparent, das war ein Testballon, hätte ich wahrscheinlich noch mal 1.000 in den 3 Monaten verkauft. Genau, also da seht ihr, da versiegt natürlich auch eine Einnahmequelle und das ist nicht da, das Spiel, was sehr schade ist. Auf der anderen Seite, wenn wir schon gerade bei China sind, dort öffnen die Fabriken jetzt ja auch wieder, das ist ja schon mal ein positives Zeichen, was die Dauer des Ganzen angeht. Neben Q-Birds haben wir dann ja noch Endeavored, also die deutsche Zweitauflage wird von Board Game Circus und Frosted Games zusammen herausgegeben und wir haben sie komplett sehr aufwendig neu editiert, inklusive einer Erweiterung und mehreren Mini-Erweiterungen. Und genau diese Fabrik, die das herstellt, auch in dem Fall wieder eine Lizenzname, sitzt mitten in Wuhan und war von der Schließung betroffen.
Ausgerechnet, ey.
Ja, der Chef der Familie, der Chef der Fabrik, der war natürlich auch im Homeoffice, wie alle seine Mitarbeiter. Was hier schön ist zu wissen, die haben eine Lohnfortzahlung bekommen. Also da war, sag ich mal, bei uns die Frage, was können wir auch noch vertreten bei einer Produktion in China? Wie sind dort die Arbeitsbedingungen etc.? Die wurden alle nach Hause geschickt und haben aber eine zwar reduzierte, aber Lohnfortzahlung bekommen. Das ist schon mal gut zu wissen. Also für uns waren erstmal die Arbeitsbedingungen und die Gesundheit auch wichtiger, ob das Spiel jetzt diese oder nächste Woche kommt. Aber auch Endeavor, genau wie Q-Birds, verzögert sich natürlich. Die Verzögerung wird, das ist aber nur Pech im Pech, im Grunde genommen dadurch egal, dass die Spiel doch nicht stattfindet. Denn da hätten die Spiele ja wieder auftrumpfen sollen. Ja. So, das war also im Prinzip erstmal einfach eine Verspätung von 2 Titeln, die aber direkt Einnahmequelle für uns bedeuten. Solange die Läden noch aufhaben, wir sind ja jetzt weiter. Ja. Dann war der Ausfall der Messen, darüber haben wir schon gesprochen, also gibt es eben dieses Schaufenster auch nicht. Und die Verzögerungen nach der Messe in Nürnberg, das haben wir ja auch schon gesagt, also Lizenznahmen und aber auch Lizenzvergaben, die wir hätten machen können dieses Jahr, finden nicht statt, weil unsere möglichen Lizenznehmer für Spiele, die wir jetzt selber entwickelt haben bei Board Game Circus, sagen, dieses Jahr nehmen wir keine Spiele mehr an, das ist uns wegen des Virus zu riskant, können wir also auch keine Lizenzen vergeben. Sind wir eben jetzt in der Situation, im März gerade, wo wir gesagt haben, okay, wir sind unsere Spiele nicht losgeworden. Wir haben auch keine Spiele bis jetzt bekommen können. Wir haben ein paar eigene Entwicklungen, die wir dieses Jahr rausbringen. Da sind wir persönlich jetzt safe, aber andere, die nur Lizenzgeschäft machen, die kommen richtig ins Schlingern dadurch, dass es Verzögerungen gibt und eventuell auch nicht produziert werden kann in Asien. Und ja, bei uns schließt es jetzt damit, dass wir im Grunde genommen 2 Kickstarter-Kampagnen gemacht hätten, zum Beispiel für unsere eigenen Titel Grease Monkey Garage und Lost Lights, die auch angekündigt waren, schon einigermaßen freudig erwartet wurden und dass wir zum Beispiel auch diese Kampagnen jetzt verschieben. Also es ist ein langes Geschiebe mit kurzem Ende. Wer kein Kapital daliegen hat und das nicht verkraften kann, der wird auch nichts davon haben, dann irgendwann im Oktober oder noch später wieder Spiele verkaufen zu können, weil die Durststrecke bis dahin einfach relativ lang ist. Und durch die Schließung der Geschäfte fallen jetzt ja eben halt konkret auch die Einnahmen weg. Also das tote Kapital liegt im Keller, nämlich tonnenweise Brettspiele. Und jeder, der Spiele verkaufen möchte, muss die ja Monate vorher bestellen, bezahlen, herstellen lassen. Und das wurde ja auch längst gemacht. Das heißt, diese Gelder, die sind längst geflossen bei den ganzen Verlagen. Die Spiele, die liegen längst kalt im Lager und können im Grunde genommen nicht verkauft werden. Und das Geld, was da gebunden ist, das kann einfach nicht mehr losgelöst werden. Ja, deswegen seht ihr gerade, machen ganz viele Online-Shop-Aktionen zum Beispiel. Fast jeder Verlag macht es, und reduziert die Spiele teils wahnwitzig. Mhm. Ich habe überlegt, ob das irgendeinen Sinn macht. Und das macht meiner Ansicht nach für uns überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich ein Spiel jetzt 30-40% günstiger verkaufe im Shop, nur damit es verkauft wird und das tote Kapital weg ist, und ich ziehe davon aber die Mehrwertsteuer ab, den Aufwand, das ja dann versenden zu müssen und so weiter und so fort, dann ist der Profit davon so gering, dass ich, um das aufzufangen, was der Handel mir, sage ich mal, normalerweise über den Vertrieb regulär einspielt, pro Monat mehrere hundert, ja, 500 Spiele vielleicht verkaufen müsste. Hm. Und das aus dem Homeoffice hier, das ist ja aberwitzig. Also das bringt nichts, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob Shop-Aktionen jetzt da das Mittel der Wahl sind im Endeffekt.
Es ist eine Kurzschlussreaktion, würde ich auch sagen, um halt schnell mal Liquidität zu kriegen. Ja.
Ich habe es am krassesten erlebt und da habe ich mir schon gedacht, okay, es hat mich sehr, sehr überrascht. War dann aber auch, Daniel, was du sagst, für mich halt so eine Reaktion aus der Krise heraus. Jetzt bei Pegasus, die halt mal eben 25% auf alles gemacht haben und nicht nur ihre eigenen Produkte, sondern wirklich alles, was die im Shop haben. Und ich meine, ich bin jetzt kein Verleger oder kein Verlag, weiß aber natürlich halt von den Margen, dass man da eh schon immer gucken muss, aber 25% habe ich mir gedacht, das ist jetzt schon nicht ohne. Also klar, sie haben es natürlich auch argumentiert, dass jetzt eh ihr Lagerverkauf gewesen wäre, der dann natürlich auch abgesagt werden musste, aber fand ich auch schon, wo ich mir gedacht habe, 25% ist eine Ansage.
Ja, und manche Verlage bieten die Spiele für 50% günstiger an. Natürlich hat der Verlag, wenn er direkt verkauft, eine viel größere Marge.
Klar.
Er hat ja keine Zwischenhändler. Er kommt dann im Endeffekt quasi auf das raus, was ihm sein Vertrieb zahlen würde. Aber das ist eben bei den branchenüblichen Margen eh schon so wenig, dass man, wie gesagt, hunderte von Spielen über den Webseitenshop verkaufen müsste, um halbwegs abzufangen, was der Handel sonst einspielt. Und das ja wohlgemerkt mehr oder weniger automatisch, ne? Weil man eben dann nicht zu Hause sitzt und Päckchen packen muss.
An dieser Stelle ein weiterer Einspieler. Ich habe Harald Schrapers, Vorsitzender von der Spiel des Jahres Jury, gefragt, was er zur aktuellen Situation zu sagen hat.
Früher hat man Brettspiele fast ausschließlich in der Familie gespielt. Das funktioniert auch jetzt noch, gerade wenn man nur noch eingeschränkt raus kann. In den 90er Jahren schwappte das Brettspiel dann in die Studenten-WGs, die jetzt aber langsam verweisen. Meine Tochter ist gerade aus Schottland zurückgekehrt. Die Uni Aberdeen ist geschlossen. Da hat das Wintersemester ja schon im Januar angefangen. Die Prüfungen finden jetzt online statt. Sie verstärkt jetzt das Spielen hier in der Familie. Was jetzt aber leidet, ist der neue Trend der letzten Jahre. Das Spielen als Hobby. Und Hobby heißt, dass man mit Menschen zusammenspielt, mit denen man nicht viel zu tun hat. Man teilt eben die gemeinsame Leidenschaft fürs Brettspiel. So wie sich Hobbyfußballer sonntagnachmittags im Park zu einer Interessengemeinschaft formen. Die Hobbyspielegruppe ist jetzt auseinandergerissen. Es gibt keine Spieletreffs mehr, keine Events, keine Messen. Und auch in der eigenen Wohnung, da lässt man nur noch den engsten Freund rein. Mit der Einschränkung müssen wir jetzt alle leben. Wie lange noch, weiß niemand. Ob die Essener Spieltage im Oktober stattfinden, keine Ahnung. Und ich halte es auch für falsch, schwarz zu malen. Ich will es auch gar nicht wissen, denn ich werde es rechtzeitig erfahren. Ich werde mir stattdessen ja eh nichts anderes vornehmen können. Kann man das Spielen jetzt in den Online-Bereich verlagern? Befreundete Nachbarn haben am Sonntag eine WhatsApp-Bingo-Gruppe eingerichtet. Die habe ich dann anschließend dafür genutzt, mit mehreren Leuten online der Kartograf zu spielen. Ich habe die 4 Hinterhaltskarten aussortiert und so klappte das richtig gut. Trotzdem bezweifle ich, dass das Brettspiel online eine wirklich große Zukunft hat. Ich glaube, wir werden es immer nur als Ergänzung oder Ersatz sehen. Die Verfilmung eines deiner Lieblingsbücher wird niemals das Original erreichen. Genauso geht es dir nach der Digitalisierung deines Lieblingsbrettspiels. Man merkt dann erst, wie wichtig das physische Umgehen mit Figuren und Würfeln ist. Und das breite Publikum wird eh nicht nachvollziehen können, warum man am PC oder Smartphone ein Brettspiel simulieren sollte, wo doch Videogames dem Medium perfekt angepasste Erlebnisse bieten. Nicht ohne Grund nennen wir Brettspiele auch Gesellschaftsspiele. Die Gemeinschaft am Spieltisch lässt sich auf Dauer durch nichts ersetzen.
Daniel, nochmal eine Nachfrage, warum denn die Kickstarter-Kampagnen jetzt, warum ihr die verschoben habt? Weil das ist doch eigentlich jetzt eine Möglichkeit, wieder ein Schaufenster zu generieren, oder? Also was war da der Knackpunkt zu sagen, wir verschieben auch die Kickstarter-Aktionen?
Es kann natürlich die Krise pro oder contra für Kickstarter sprechen. Und was man ja auch gerade sieht, es gibt natürlich weiterhin erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen. Die Menschen sitzen vielleicht zu Hause, ihnen ist langweilig, deswegen klicken sie noch eher drauf. Aber ökonomisch betrachtet haben wir uns überlegt, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen nicht mehr so freudig ihr Geld ausgeben und auch nicht mehr so viel Spiele kaufen für die Zeit zu Hause. Einfach weil auch im Bekanntenkreis viele Menschen in Kurzarbeit sind, die Löhne für die Personen werden sinken, so dass wir nicht genau wussten, dass wenn wir starten, wir hatten den 5. Mai als Termin für Lost Lights, ob dann diese Bereitschaft so noch da ist.
Verstehe.
Oder ob dann die ersten, gerade in den USA, was ja auch ein wichtiger Markt ist, auf Kickstarter, dann schon sagen, nee, jetzt halte ich mein Geld doch lieber zusammen. Ja, das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, können wir eine Auslieferung versprechen, so wie wir sie vorhatten? Oder sind da so viele Unwägbarkeiten drin, dass das Versprechen an die Bäcker nicht eventuell zu einer Farce wird? Ja, also wir sind ja für eine sehr transparente Kampagne, wollen das alles schön offen machen. Wir lassen auch übrigens in Deutschland herstellen. Also den Risikofaktor, den haben wir schon ausgeklammert. Aber unterm Strich haben wir gesagt, nee, wir müssen das jetzt nicht übereilen. Und dann sind wir ja auch wieder bei dem, was Sven sagt. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir jetzt unsere Muster aussenden. Da ist kein Rezensent und keine Rezensentin, die Zeit hat, sich dem Spiel zu widmen und Personen hat, sich dem Spiel zu widmen.
Zeit schon, alle, ja.
Jein, also ich merke schon bei meinen Mitarbeitenden und bei allen anderen, dass sehr viel Zeit gebraucht wird, das Private zu organisieren. Nicht? Wir haben ja die Kitaschließung. Das heißt, Kinder müssen betreut werden. Das betrifft ja auch zum Beispiel uns und mich auch. Also es betrifft auch das vorhin angesprochene Homeoffice, in dem ich zwar sitze, das ich aber aufgrund der Situation nicht so befreit nutzen kann wie sonst, weil einfach vor der Tür draußen Randale gemacht wird.
Ja, wem sagst du das?
Ja, und das kann ich ja nicht mal böse meinen, weil ich meine, es ist ja klar, dass die Kinder beschäftigt werden sollen. Und das mache ich ja auch gerne. In dem Moment trete ich dann natürlich bei Boardgame Circus kürzer. Genau, und das sind eben Situationen, wo ich gesagt habe, lass uns mal keine Kampagne machen, weil so eine Kampagne will ja auch rund um die Uhr betreut werden, da sollen Fragen beantwortet werden, man möchte den Bäckern zur Verfügung stehen. Und wir haben eben für uns beschlossen, das zu verschieben. Ja, das muss man vielleicht nicht, das ist richtig, aber das erschien uns, sage ich mal, ökonomisch das Sinnvollere.
Ja, jetzt skalieren wir das mal hoch. Was du erzählt hast, wird ja auch große Verlage, Cosmos, Pegasus, Asmodee und so treffen, deren ganzen Entwicklerstudios, die stehen ja vor den gleichen Problemen, halt in einem anderen Skalierung und einem anderen Dings. Aber im Endeffekt wird es meiner Meinung nach, Sven, vielleicht stimmst du mir dazu oder bist du anderer Meinung, definitiv dafür sorgen, dass wir auf der übernächsten Spiel, ich glaube, dass die aktuelle Spiel, also die Spielmesse nicht stattfinden wird, deutlich weniger Spiele sehen werden.
Ich glaube,
weil es einfach schwieriger wird, die zu entwickeln, die zu produzieren und diese ganzen Lizenzgeschichten zu machen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich formuliere es aber um und sage, ich fürchte, wir werden auch deutlich weniger Verlage sehen. Denn ich habe ein bisschen die Sorge bei der ganzen Nummer. Wir haben es ja anfangs schon ein bisschen gesagt, was du auch sagtest, Daniel, dass der gerade jetzt BerlinCon-Beispiel, der Abverkauf da gar nicht so eine große Rolle spielt. Jetzt müssen wir aber ein bisschen das Ganze noch ein bisschen globaler sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal das Ganze in den USA bewerten. Ich bin der persönlichen Meinung, dass die Situation mit dem Virus in den USA noch viel schlimmer wird als hier in Europa, weil das Ganze komplett unterschätzt worden ist und da auch nochmal ganz andere Ketten vorhanden sind. So, und man weiß aber auch, ich bin mit ein paar oder mit ein paar Verlagen aus dem Ausland, aus den USA immer wieder im Austausch, dass da zum Beispiel so eine GenCon für die viel, viel relevanter ist als all das, was wir hier kennen. Also wie viele Verlage, die auf Kickstarter unterwegs sind, sagen auch schon immer vorher, liebe Bäcker, tut uns leid, dass ihr euer Spiel noch nicht habt, aber wir müssen die paar Exemplare, die wir jetzt haben, mit zur GenCon nehmen, um überhaupt da zu verkaufen, weil das ist so für uns die wichtigste Messe des Jahres. Die ist in jedem Forecast eingeplant, dass wir da die Spiele haben. Und ich glaube, dass die, also, und es tut mir weh, weil ich wäre dieses Jahr zum ersten Mal zur GenCon geflogen. Noch sind unsere Flüge nicht storniert, aber ich sag mal, von Tag zu Tag, die Chancen werden immer weniger. Und ich glaube, das wird gerade international gesehen unheimlich vielen Verlagen wehtun und vielleicht auch ein Stück weit das Genick brechen, wenn genau diese wichtigen Sales Points wegbrechen, wo sie wirklich die Spiele an den Mann bringen können. Denn man muss ja sagen, klar, der Internetverkauf, der wird weiter stattfinden. Das Schaufenster kann man über diverse Videos und sonst was auffangen. Aber wir wissen alle als Brettspieler ja auch, dass wir uns davon leiten lassen, über so eine Messe zu flanieren und uns einfach ein bisschen von der Stimmung mitreißen zu lassen und zu sagen, ach, das sieht jetzt aber schön aus, das packe ich ein. So, und wenn dir da plötzlich eine GenCon fehlt, und vielleicht dann im schlimmsten Fall auch ein Spiel, glaube ich, dass es für einige Verlage ganz, ganz, ganz übel aussehen wird. Ich hoffe, ich liege falsch, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr wehtun.
Also ich würde leider sagen, ich gebe dir da vollkommen recht. Gerade wenn ihr jetzt mal auf das Spiel an die Hallen 5 und weiter hinten denkt, sind da viele Kleinverlage, die den 10 Quadratmeter Stand haben, mit genau einem Spiel, in das sie alles an Geld und Herzblut gesteckt haben. Diese Verlage, die können das ganz, ganz schwer auffangen und die brauchen auch diesen Verkauf auf der Messe, weil sie haben kein diversifiziertes Angebot. Also ich plaudere aus dem Nähkästchen kurz. Wir haben ja von Anfang an, da waren wir vor allem auch im Vertrieb bei Board Game Circus, immer Third-Party-Titel dabei gehabt, das heißt Spiele anderer Verlage. Und ich habe das immer so ein bisschen meinen bunten Gemischtwarenladen genannt. Dann gab es irgendwann da drin auch Board Game Circus-Spiele, aber eben auch 3, 4 andere Verlage und somit ein Portfolio von 5 bis 10 oder 15 Spielen, die dabei waren. Und im Unterschied zu einem Verlag, der einen Titel hat, den er zwar dafür massiver bewirbt oder 2 Titel hat, war das bei uns immer so, dass wir uns richtig herrlich finanziell getragen haben. Ja, also wie du mal vorhin sagtest, die Messe spielt die Kosten ein, die man hat und so. Ist nicht so, als wenn wir hinterher mit dem Koffer voll Geld nach Hause gefahren werden. Aber sie hat sich herrlich getragen. Man hatte eine ganz tolle Zeit auf der Messe, den tollen Austausch und musste nicht hinterher nach Hause gehen und sagen, mein Gott, war das wieder teuer. In dem Moment, wo wir jetzt aufgehört haben, Gemischtwarenladen zu sein und nur noch Boardgame-Circus-Titel zu machen, habe ich schon gemerkt, es kommt weniger Geld rein, weil ich das auf weniger Titel streue. Und ich verkaufe nicht von 3 Spielen plötzlich so viel wie von vorher 10 verschiedenen. Weil da kaufen ja auch Gäste oder Besucherinnen und Besucher Bundles zum Beispiel. Ja, da kann ich noch ein Spiel oben drauflegen. Das kann ich aber nicht, wenn ich nur 3 habe. Das kann ich noch weniger, wenn ich nur 1 habe. Das heißt, gerade von diesen kleinen Verlagen, die auch mal was Experimentelles wagen und für die das dann wirklich bedeutet, das Geld, was sie im Hauptjob verdienen, in die Messe zu stecken, wird es so sein, dass die sagen, auch vor ihrer Familie vielleicht nicht mehr rechtfertigen können, ich fahre jetzt nicht mehr zur Messe, das ist finanziell nicht drin. Und das haben wir eh schon in der Vergangenheit auch gesehen, dass für Verlage, die klein sind und aus dem Ausland kommen, allein schon der Flug zur Messe zu teuer ist. Ja, deswegen haben wir oft auch Verlage vertreten, weil wir es zwar geschafft haben, die Produkte dahin zu bekommen, aber nicht den Verlag selbst. Also stimme ich dir kurz gesagt zu. Da wird es weniger geben, denke ich mal. Vielleicht kommen aber auch andere neu dazu. Ja, das hat man ja auch schon dieses Jahr gesehen. Das war natürlich vor der Krise, aber da waren plötzlich Verlage, die man nie vorher gehört hatte und die auf einmal dastehen und echt eine tolle Präsentation haben.
Guck dir Funtails an. Die machen, finde ich, gerade sehr, sehr viel.
Zum Beispiel, genau. Oder da war jetzt aus Deutschland auch Spielefable, ist ja relativ schnell groß aufgestanden. Da gibt es natürlich auch eine andere Background-Story. Auch der Henning hat einen Job und Sachen, die ihn da absichern. Ja, aber Würmgold war auf einmal da.
Skellig ist ja auch noch relativ neu. Und dann gerade so ein Brecher wie On Mars. Da tut sich was, das definitiv, ja.
Ja, aber wie gesagt, wer nur ein Spiel hat, und da möchte ich mal als Beispiel einen Stand nennen, der mir bei uns gegenüber war, der hatte dieses Weihnachtsbaumspiel, Christmas Tree.
Ja.
Das ja auch vom Thema her noch so speziell ist, sag ich mal. Ja. Solche Verlage werden es dann unheimlich schwer haben und sind vielleicht dann nicht mehr dabei, genau. Und deswegen wird, und eigentlich wollte ich deine Frage auch aus meiner Sicht beantworten, Manuel, da eine Delle in die Kurve kommen, was diese ganze Brettspielblase angeht. Eine Delle, einer mal vielleicht bei den Produkten, dass wir nicht 1500 Neuheiten haben, nächstes Jahr, ich sage jetzt auch tatsächlich nächstes Jahr, weil dieses Jahr hängt ja völlig in der Luft, sondern dass wir da vielleicht nur 1000 haben werden. Nichtsdestotrotz sind die Aggregatoren, wie sagen wir mal jetzt so Firmen wie Asmodee, aber auch BlackRock oder Gigamic, die ja mittlerweile alle zur Gruppe Hachette gehören, massiv dran, aus ihren Verlagen die Spiele zu pushen. Und die wird es auch geben, aber eben eher von den bekannteren Playern vielleicht als von vielen kleinen.
Ja, dass vor allem aber in der Zeit, glaube ich, auch viele Kreativspiele entwickeln. Also ich glaube, dass wir jetzt diese Delle kriegen. Ich bin da voll bei euch, was ihr gesagt habt. Aber danach werden wir sicherlich auch wieder jetzt mit einem großen Zeitversatz dann wieder einen richtigen Boom erleben, weil jetzt halt wieder sehr viel Spieleideen in der Quarantäne ausprobiert entstehen werden, die dann aber halt mit einem Versatz von einem Jahr dann bei euch Verlagen wahrscheinlich landen und dann auch wieder erst gespielt werden können. Also ich glaube, dass durchaus da auch wieder sehr viele frische und neue kleine Verlage aus dem Boden sprießen werden, wenn wir diese Pandemie überstanden haben.
Servus, Insert Moin Hörer, hallo Manuel, hier ist die Rita Model. Ja, und erstmal vielen Dank für die Einladung. Kurz zu meiner Situation. Ich sitze hier auf dem Land in einem 8-Personen-Mehrgenerationen-Haushalt mit Hund und Garten. Und da ich leider selber Risikogruppe bin mit Asthma, halte ich mich natürlich besonders an die Regeln. Und du hattest mich ja gefragt, wie sich die aktuelle Situation auf das Spieleerfinden auswirkt. Also ich kann natürlich nur von meiner Situation sprechen. Bei mir ist es aktuell so, dass sich ziemlich viel anstaut. Man könnte jetzt meinen, dass ich hier gerade super kreativ bin und ein Spiel nach dem anderen erfinde, aber so ist es leider nicht. Weil ein großer Teil meiner Arbeit ist es, Spiele zu testen mit Testgruppen, und die können jetzt natürlich nicht stattfinden. Normalerweise habe ich 3-4 Testgruppen in der Woche, und deshalb komme ich halt bei manchen Projekten im Moment gerade nicht so weiter. Ich habe zwar hier 2 Neffen, aber die haben auch nicht immer Bock. Und ja, was wir jetzt in den nächsten Tagen auch ausprobieren wollen, mit Spieleautoren per Skype Spiele zu testen, bei Spielen, wo sich das halt anbietet, also Würfelspiele, Quizspiele, Partyspiele. Ja, heute Abend haben wir unseren ersten Online-Stammtisch mit Spieleautoren. Da bin ich auch gespannt, was die anderen Autoren zu erzählen haben, wie es denen so geht. Ja, das ist so das eine. Das andere ist natürlich, dass aktuell entweder schon viele Veranstaltungen abgesagt wurden oder auf der Kippe stehen. Also aktuell wurden jetzt gerade das Spieleautorentreffen in Brixen abgesagt und die Spielerwochen im Talhäusl. Das waren halt für mich schon wichtige Termine, weil ich da viel testen konnte und mich mit anderen Spieleautoren austauschen. Ja, es findet jetzt halt leider nicht statt. Und das nächste große Ding wäre jetzt halt Göttingen im Juni, also das Spieleautorentreffen in Göttingen, wo halt irgendwie alle sind. Und ja, da ist jetzt halt auch fraglich, ob das stattfindet. Ich habe mich da zufällig auch gestern gerade angemeldet. Ja, mal gucken. Dann, ja, GenCon ist für mich gar nicht mal so wichtig, aber was natürlich schon wichtig ist, ist mittlerweile die BerlinCon. Erstens, weil ich es eine super coole Veranstaltung finde, und zweitens, weil ja da eigentlich auch mein nächstes Spiel veröffentlicht werden sollte. Ja, da weiß ich jetzt halt auch nicht, wie der aktuelle Stand ist und wie es da weitergeht. Keine Ahnung. Ja, was natürlich der Super-GAU wäre, dass die Spiele in Essen nicht stattfindet. Das muss man jetzt alles abwarten, und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass da einige Projekte nach hinten verschoben werden, was natürlich jetzt für hauptberufliche Spieleautoren nicht so geil ist, aber hilft halt jetzt nichts. Ja, und privat, man merkt schon, dass die Leute angespannt sind, also finde ich zumindest, weil viele jetzt halt auch nicht wissen, wie es weitergeht. Ich versuche mich da mit Netflix abzulenken, und ich verliere auch gerade grandios im Quizduell. Also falls ihr euch mal positive Vibes geben wollt, dann könnt ihr gerne gegen mich gewinnen. Und ja, ansonsten, ja, Spielerin bin ich natürlich auch, und die ganzen Brettspielrunden finden jetzt halt im Moment auch nicht statt. Im Moment habe ich noch keinen Spieleentzug, aber vielleicht kommt es. Und ich habe auf Facebook schon gefragt, wo man Spiele online spielen kann. Da werde ich mich in den nächsten Tagen auch ein bisschen damit befassen. Ja, ansonsten abwarten und ja, mal gucken. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zuhören und bis bald.
Also ich glaube, dass das auch wieder schnell nach oben gehen wird, diese Kurve.
Ja, die Entwicklung auf dem Markt, also doch, ja, das wird auf jeden Fall so sein. Also ich spüre mich auch selber so, ja. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, für mich geht's bergab und das ist das Ende von allem, sondern im Gegenteil. Also wir sammeln gerade Kräfte, wir schließen uns ständig kurz im Team, und ich spüre eher so einen Schwung, dass ich sagen kann, okay, das wird in absehbarer Zeit, kürzer oder länger, vorbei sein, und danach können wir wieder richtig gut durchstarten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt betrübt wäre, aber frag mich mal in 3 Monaten, ja? Also es ist eben schon eine Frage der Länge und wie lang kann man den Ausfall, also den finanziellen Ausfall ertragen?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, über den machen wir uns natürlich auch Gedanken jetzt aus Sicht der Berlin Brettspielkon. Das ist halt, dass im Moment alles so ein bisschen eine Mischung aus Kaffeesatzlesen und Kristallkugel ist, wie lang uns das Ganze überhaupt begleiten wird, auch von den Auswirkungen her. Ich habe eine gute Freundin, die arbeitet in der Reiseindustrie, mit der habe ich letzte Woche noch darüber gesprochen und die sagt, es kann durchaus sein und das kann man jetzt sowohl gut als auch negativ interpretieren. Bin da selber noch zu keinem Ergebnis gekommen, dass sie einfach sagt, diese Globalisierung, vor allen Dingen aus Sicht des Reisens, und das hast du, Daniel, gerade schon gesagt, dass für viele kleine Verlage so ein Flugticket schon eine Herausforderung ist, dass die sagen, es kann durchaus sein, je nachdem, wie lange die Lage jetzt geht, dass aber nach der Normalisierung, weil unheimlich viele Fluggesellschaften pleite oder ziemlich ruiniert sind, dass Reisen, wie wir es heute haben, gar nicht mehr schon noch möglich ist, aber deutlich teurer nochmal wird, dass wir jetzt einfach nicht mal sagen können, ach komm, wir fliegen jetzt mal zu GenCon oder wir fliegen zu PAX oder was auch immer. Und dass daraus aber wieder eine Chance entsteht, dass, ich nenne es jetzt mal, der regionale Markt auf die Länder bezogen ist, da wieder mehr Chancen hat, sich zu präsentieren. Es sind Für und Wider. Wie gesagt, ich bin da selber noch nicht zum Ergebnis gekommen, wie ich das am Ende finde.
Ja, aber diese Produktionsgeschichte, das hat tatsächlich nicht so einen großen Unterschied gemacht, Daniel, oder? Ich meine, dass ihr jetzt ausgerechnet in Wuhan eine Fabrik habt, war jetzt halt vielleicht auch ein bisschen Unglück oder Pech, aber dadurch, dass es ja eine Pandemie ist, hätte sich das auch so oder so auf die Brettspielszene ausgewirkt, egal wo die Produktionsstätte, das Druckstudio jetzt steht, oder? Also auch in Deutschland stehen die Druckereien jetzt still und auch in Ungarn oder in egal in welchem Land man da produziert hätte. Also ich glaube, so ein Engpass, dass jetzt ausgerechnet China halt eben der Start war, hat ja nur einen zeitlichen Faktor, aber keinen generellen Faktor. Also ich glaube, das wird sich jetzt nicht groß ändern, dass weiterhin in China produziert werden wird.
Nein, das wird sich auf gar keinen Fall ändern. Ich bin ja jemand, der bei seinen Partnern, eben auch den Entscheidern, also den Lizenzgebern, sich immer sehr stark dafür einsetzt, mehr Produktion nach Europa zu verlagern. Vor allem wegen Umweltaspekten. Also das ist etwas, was mir wichtig ist und wofür Boardgame Circus auch stehen soll. Es ist aber einfach so, dass die meisten eben in China produzieren lassen oder auch müssen, weil das Preisgefälle so dermaßen krass ist, dass man als Kleinverlag mit kleinen Auflagen bis zu 4.000 Spielen im Grunde genommen überhaupt kein Geld verdienen kann, wenn man das jetzt hier unter besten Bedingungen in Deutschland oder Europa macht. Leider. Was du gerade ansprichst, ist so. Es ist im Wesentlichen tatsächlich erstmal die zeitliche Komponente, wenn wir davon ausgehen, dass alle danach wieder aufmachen und ganz normal weiter produzieren. Tatsächlich ist damit zu rechnen, denke ich mal, dass auch das Produzieren in Zukunft teurer werden wird. Das wird es sowieso ständig, weil es am Papierpreis hängt und der Papier- und der Holzpreis auch ständig wächst. Aber in dem Moment, wo dann vielleicht Bewerber wegfallen, werden die Preise entsprechend hochgeschraubt. Wir haben jetzt nur hier halt einen zeitlichen Verlust, das stimmt. Und der betrifft jetzt uns und viele andere eben dahingehend, dass die Titel, die sie hätten haben sollen, und das hatte ich auch vorhin gesagt, eingefrorenes Kapital, nicht da sind. Das hätte eine Produktion in Deutschland nur insofern geändert, als dass sie bis, sagen wir mal, letzte Woche hätte produzieren können.
Klar.
Dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo die auch nicht mehr produzieren können und dann findet das Gleiche statt wie in China, nur eben zeitlich versetzt. Ja. Aber ich sag mal, wenn du regelmäßig einen Titel haben möchtest, damit du ein diverses Angebot hast, dann sollten die eben auch in etwa in deiner Zeitplanung kommen können. So war ja zum Beispiel das Kater-E, was wir jetzt gemacht haben, pünktlich da. Ja? Bringt uns jetzt momentan auch nicht die Welt, aber es war pünktlich da. Und ein Spiel aus China, das wäre jetzt nicht pünktlich da gewesen. Man konnte zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wissen, sind dann hier noch Geschäfte auf oder nicht. Also ja, insofern ist es wahrscheinlich total egal. Trotzdem wünsche ich mir, dass es den Effekt haben könnte, dass mehrere der Entscheider, die sagen, wo lassen wir eigentlich herstellen, vielleicht eher dann zum Beispiel, wenn es jetzt um unsere Märkte geht, hier in der EU herstellen lassen.
Aber das ist ja auch für uns so ein Punkt, also gerade jetzt aus Sicht der BerlinCon. Wir können ja jetzt, dass wir jetzt natürlich als Eventveranstalter auf diese ganze Geschichte gucken, können wir den Event stattfinden lassen oder nicht, ist natürlich der primäre Faktor. sekundärer Faktor ist aber trotzdem, dass wir genauso auf die Verlage gucken müssen, denn wenn die Verlage alle Probleme bekommen und plötzlich nichts mehr machen können oder halt in finanzielle Notlagen kommen, haben wir automatisch mit das Problem, weil die Verlage natürlich ja auch unser Lohn und Brot sind, denn ohne die Verlage als Aussteller, die vielleicht gerade keine Spiele haben, sagt der Verlag auch, naja, warum soll ich jetzt? Also auch das ist eine Gefahr. Umgekehrt ist es vielleicht aber auch, wenn je nachdem, wie lange es noch geht, auch vielleicht eine Chance für uns, wo wir sagen, gut, wenn es vielleicht ab Juni, Juli sich wieder entspannt und alle dürfen, dass natürlich noch mehr Leute, Besucher jetzt auf eine Messe kommen, weil die Leute natürlich noch so einen Nachholbedarf haben,
oh ja,
die Freiheit wieder zu genießen quasi.
Ja, ja, ich habe ja so eine Art Glaskugel hier, ne? Also ich hatte vorhin kurz angerissen, Boardgame Circus ist zum einen ein Lokalisierungsstudio und zum anderen ein Verlag. Als Lokalisierungsstudio kommen Drittverlage zu uns und lassen ihre Spiele von uns übersetzen für den deutschen Markt. Und da kann ich tatsächlich in die Glaskugel gucken und kann euch sagen, machen die anderen Verlage so weiter wie bisher? Geben die uns Projekte, planen die Spiele, die sie übersetzt haben wollen, oder tun sie das nicht? Und da ist die positive Erfahrung bei uns jetzt durchgehend die ganze Zeit, dass die Verlage alle ihre Spiele im Plan haben, mehr oder weniger, dass sie die Übersetzungen fordern, dass sie die brauchen, dass wir dran sitzen, tatsächlich viele Spiele übersetzen, auch für deutsche Firmen, die hier große Spiele rausbringen, und dass da noch, sage ich mal, das Geld auf jeden Fall da ist und auch durchgängig gearbeitet wird, wenn auch im Homeoffice, um diese Spiele dann hier rauszubringen. Also es sieht momentan noch nicht danach aus, als wenn irgendjemand, zumindest aus unserem Kundenbereich, da einknicken wird und plötzlich weniger oder keine Spiele bringt, sondern die Aufträge kommen ganz normal rein und es wird quasi bei allen hinter den Kulissen oder in dem Vorhang an den Titeln gearbeitet.
Da würde ich jetzt gerne nochmal eingrätschen. Also Daniel hat vorhin ja auch schon diese Rezession angesprochen, die uns jetzt wahrscheinlich nicht nur in Europa irgendwie zumindest teilweise erwischen wird. Gerade USA wird es, glaube ich, ganz hart erwischen. Da bin ich auch bei dir, aufgrund der Fehler, die da begangen wurden. Das Geld spielt natürlich auch aus Konsumentensicht eine wichtige Rolle. Also selbst wenn jetzt die Verlage ihre Spiele einfach nur ein bisschen verschieben, ein paar Verlage wegbrechen, es wird ja immer trotzdem noch alles davon abhängen, dass die Leute weiterhin viele Spiele kaufen. Du bist selber ja auch aktiver Sammler. Ja. Du hast einen relativ sicheren Job und ein gesichertes Einkommen momentan auch. Aber glaubst du, dass das auch einen großen Faktor spielen wird, dass die Leute einfach in den nächsten Jahren deutlich weniger Geld haben? Daniel hat schon angekündigt, Kurzarbeit wird, sehr viele Leute werden ihre Jobs verlieren. Also das kann ja auch ein riesiger Faktor werden, dass die Leute einfach nicht mehr das Geld haben für ein Luxusprodukt, in Anführungszeichen, was Brettspiele sind
im Endeffekt. Ja und nein. Ich glaube, wo die Leute sparen oder eher sparen werden, wird bei den Urlauben sein, bei den Reisen, weil das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, entweder deutlich teurer wird oder einfach je nach Land, je nachdem wie die Situation auch jetzt mit dem Impfstoff sich entwickelt, vielleicht einfach eine gewisse Grundnervosität hervorrufen wird. Bei Spielen, ich sehe die Gefahr prinzipiell schon, aber, und jetzt kommt das große Aber, gerade in Zeiten der Not, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, wollen die Leute sich ablenken. Und das wollte ich gerade auch sagen, das ist nicht nur bei Brettspielen so, das ist mit Sicherheit auch bei Videospielen so. Ich glaube, Luxusprodukte hin oder her, aber und das ist ja letztendlich auch das Schöne am Spielen, dass wir uns damit halt auch in andere Welten versetzen können, uns auf andere Gedanken bringen können. Glaube ich eigentlich schon, dass der Markt, er wird es mit Sicherheit ein Stück weit spüren. Ich denke, das ist halt einfach der Lauf der Dinge aus ökonomischer Sicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass gerade die Leute das Geld, was sie noch haben, zumindest sagen werden, okay, ich möchte aber diese Ablenkung haben. Ich kann mir eher vorstellen, dass das klassische Kickstarter-Produkt das merken wird, weil ich meine, jeder von uns, da zähle ich uns jetzt einfach mal alle zu, ich weiß jetzt nicht, Daniel, wie weit du selber bei Kickstarter außer als Verlag unterwegs bist, aber man kennt das ja, so die üblichen Simon-Spiele und so, da ist es ja nicht nur getan mit, ach, ich gehe jetzt mal mit 60 Euro rein, sondern dann kommt ja noch hier der Extra-Pledge und dann das Add-on und die Expansion.
Und das Erstgeborene per UPS.
Ja, ja, genau. Und zack, hast du 250 Euro da draufstehen. Also ich glaube, das werden die Leute nicht mehr so bereitwillig machen. Alles, was so in der Range, ich sag mal, bis zu 50, 60 Euro ist, glaube ich, wird es nicht so hart treffen. Ansonsten glaube ich aber trotzdem, dass die Leute einfach sich weiter berieseln lassen wollen und weiter unterhalten werden wollen. Genauso halt auch, was die Messen, Conventions und alles angeht, gerade und noch nicht mal mehr darauf bezogen, sondern der Faktor, der soziale Faktor. Ich meine, ihr sagt selber, wir sitzen jetzt alle im Homeoffice, wir sind von unseren Spielerunden getrennt. Ich kann mir sogar eher vorstellen, wenn diese Freiheit wieder da ist, dass das eher vielleicht sogar ein bisschen wieder hochgehen wird, weil die Leute froh sind, wenn sie wieder gemeinsam mit ihren Runden am Tisch sitzen können und gerade ganz viel Nachholbedarf haben.
Ja, und das weniger Geld, aber auch auf weniger Verlage und weniger Spiele, dann gleich passt sich's wahrscheinlich wieder ein bisschen an. Ja,
ja. Also ich denke auch, es gibt dann wieder eine Rückbesinnung, sich mehr zu treffen. Und man liest ja auch schon, dass der positive Effekt dieser Pandemie sein könnte, dass es danach ein viel positiveres gesellschaftliches Zusammenleben gibt, als wir es zuletzt hatten. Und es war ja auch zuletzt heikel, finde ich. Und das gibt ja dann auch einen schönen Ausblick auf jeden Fall.
Ich glaube wirklich, wer Probleme haben wird, meiner Meinung nach, wie gesagt, ich kann auch komplett falsch liegen, das werden die gerade die Großen sein, die vieles über Kickstarter machen. Wie gesagt, ich habe es an Simon als Beispiel genannt, aber auch die Kollegen, ach, wie heißen sie nochmal, die Tainted Grey gemacht haben, der Verlag. Also ich glaube, dass die eher Probleme bekommen werden, weil ich denke schon, dass die Leute bereit sind, jetzt, selbst wenn sie gerade ein bisschen weniger Geld in den Taschen haben, dass sie aber kurzfristig, wenn sie jetzt mit ihren Leuten was spielen wollen, bereit sind, jetzt das Spiel zu kaufen. Ich glaube weniger, und das habe ich tatsächlich auch schon selber erlebt letzte Woche, als ich mit dem Kollegen gesprochen habe, dass es so ist, dass die Leute schon sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht gerade nicht das Geld, um jetzt irgendwie ein Spiel auf Kickstarter für 200 € zu unterstützen und da anderthalb Jahre drauf zu warten, wo ich gar nicht weiß, wie entwickelt sich jetzt die ganze Situation. Ach, das hätte ich sonst gemacht, das mache ich jetzt aber vielleicht mal lieber nicht.
Ja, das kann sicherlich gut sein, ja. Übrigens klang es jetzt doch zuletzt sehr positiv alles. Vielleicht eine Berufsgruppe in unserer Branche, die doch erwähnt werden sollte, die gerade leidet, auch wenn die Verlage und die Firmen das selber noch relativ gut wegstecken, das sind die Freelancer. Es gibt ja kaum Angestellte bei uns in der Branche. Ja. Klar haben Firmen wie Pegasus, Kosmos, Schmidt und Ravensburger Angestellte, aber wenn es dann darunter geht, dann haben Unternehmen wie ich, Frosted Games etc. vielleicht noch einen Festangestellten. Ganz viel wird mit Freelancern gemacht. Also wir arbeiten gerade im Team ganz eng zusammen, um zu gucken, wer braucht Jobs, wem geben wir sie? Und ich weiß von vielen Freelancern aber auch, die für andere arbeiten zum Beispiel, dass die jetzt richtig im Schlingern sind oder die vor allem auf Events arbeiten, dass die ins Schlingern kommen. Das betrifft aber nicht nur Supporter für Events, es betrifft auch Illustratoren, die im Spielbereich arbeiten, Editoren etc. etc. Also da wollen wir einfach nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen oder das erwähnt haben, dass auch wenn wir Verlage das größtenteils wahrscheinlich ganz gut schaffen können, die nächstkleinere Stufe, nämlich eben diese Freelancer, die ganz oft an den Sachen mitarbeiten, jetzt in Nöten sind.
Ja. Also das kann ich auch tatsächlich zu 100% unterschreiben und jetzt sogar auch mal aus einer anderen Branche wiedergeben. Manu, du wirst es ähnlich kennen. Ich habe es ja gesagt, mein Hauptjob ist ja bei mir hier in der Webmedia und WASD Media und da haben wir natürlich eben auch das Gaming-Portal Gamesbelt. So, und wir sind, wie gesagt, Manu, wir jetzt wissen, da du ja auch die Nähe zu Videospielen hast, es ist ja wirklich so, dass im Videospielsektor eigentlich jede Woche mindestens 2-3 Events irgendwo sind, wo irgendwelche neuen Spiele, irgendwelche neuen Interviews mit Entwicklern. Also die Videospielindustrie ist ja gerade aus finanzieller Sicht der Brettspielindustrie also ich will gar nicht Meilen sagen, sondern Lichtjahre voraus. Und natürlich ist es bei uns so, dass wir halt bei Gameswelt haben wir auch einen festen Stamm an festangestellten Redakteuren. Das sind, ich glaube, damit sind wir wahrscheinlich in Deutschland immer noch sehr groß. Ich glaube, wir haben 5 oder 6 festangestellte Redakteure. Das ist für ein Videospielmagazin viel. Ich glaube, nur die Webmedia hat mehr, würde ich fast sagen. Aber entsprechend dessen arbeiten wir eben auch sehr viel mit Freelancern zusammen, freien Redakteuren, die sonst ab und an mal ein paar News bauen, schreiben, aber die halt in ganz Deutschland verteilt sind, wo wir dann eben auch schon mal sagen, okay, da ist jetzt ein Event in Berlin oder ein Event in Düsseldorf, der jetzt für uns zwar relevant ist, aber jetzt nicht so relevant oder zeitlich gerade nicht machbar, dass wir da jetzt einen festen Redakteur hinschicken. So, und natürlich, es sind gerade auch im Videospielbereich alle Events abgesagt. Das gibt's halt einfach gerade nicht. Und das haben wir hier auch schon mitbekommen, dass Leute wirklich, die bei uns als Freelancer arbeiten, fast schon oder nicht nur fast schon, bittererweise muss man sagen, betteln, ob wir irgendwelche Aufträge haben oder sie haben da jetzt eine Komplettlösung geschrieben, weil die Leute einfach natürlich händeringend eine Lösung suchen, um da die Einkünfte zu bewahren.
Ja, und die Videospielbranche stellt sich gerade drauf um, also die E3, die wichtigste Messe, was Neuankündigungen angeht, wird halt einfach komplett digital ablaufen, weißt du, die Hersteller können trotzdem ihre Spiele im Stream zeigen, ja. Man kann die Spiele sofort digital als Demo zur Verfügung stellen, wir müssen ja nicht nach Paris und London fliegen, ja. Um 3 Stunden ein Spiel zu spielen, also ich glaube, das wird der Videospielindustrie auch gut tun, beziehungsweise der Umwelt, ja. Dass wir da einfach von heute auf morgen wirklich sehr schnell digitale Preview-Events veranstalten können. Bei Brettspielen ist es halt deutlich schwieriger. Also im Endeffekt müssten die Brettspielverlage jetzt dann, wenn die Krise wirklich länger dauert, diese Pandemie, irgendwie sagen, wir treffen uns im Tabletopia oder im Virtual Board Game und wir zeigen euch das Spiel oder machen einen Livestream. Also ich glaube, da wird sich die Brettspielbranche ein bisschen schwerer tun, da 1:1 umschalten zu können wie die Videospielindustrie.
Ja. Ja, also das findet ja auch statt. Das sehe ich schon jetzt immer mehr, dass Tabletopia oder Tabletop Simulator, was dann über Steam läuft, angeboten wird. Das muss man natürlich erst einmal können, sonst braucht man dafür vielleicht einen Freelancer, was jetzt vielleicht wieder gut wäre, so wie gerade angesprochen. Aber auch da sehe ich das Problem, dass die Zeit derjenigen, die das in Anspruch nehmen können, begrenzt ist. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder plötzlich mit einer Digitalversion sich dahinstellen kann und erwarten kann, dass das irgendwie viele Leute spielen. Und deswegen ist natürlich da auch eine Kosten-Nutzen-Frage. Die Entwicklung der Grafiken und das Einfügen, Programmieren, Erstellen der 3D-Modelle etc., ob das dann dem Aufwand gerecht wird, ob der Aufwand dem gerecht wird, was es hinterher an Nutzen bringt. Da kann es dann unter Umständen finanziell sinnvoller sein, es einfach gerade gar nicht zu machen und die Füße still zu halten.
Ja, also ich drehe das Ganze jetzt mal ein bisschen schwarzmalerisch, mal eine ganz andere Richtung. In dem Moment, wo du sagst, du stellst es so um, dass du sagst es gerade schön, Daniel, dass du die Ressourcen da reinsetzt, um das Produkt auf Tabletopia so gut zu machen, dass du es halt auch als Präsentationszweck nutzen kannst. Jetzt spinne ich das mal weiter. Wenn die Leute dann feststellen, jetzt ist es aber so gut, dass ich das eigentlich nur noch über Tabletopia spiele und ich brauche gar nicht mehr das echte Brettspiel kaufen, gehen wir dann nicht also sogar Gefahr, weil der Vorteil unserer Branche ist ja das analoge Spielen, dass wir unser analoges Spielen aus Angst dem digitalen Spielen opfern und uns damit selber wie so eine Schlange auffressen.
Nö, da sage ich nein als Antwort. Also es wird natürlich Leute geben, die spielen in beiden Welten, analog und digital, aber es gibt ganz viele und das warst du, glaube ich, auch. Ich gehöre übrigens auch dazu, die nicht digital Brettspiele spielen, ja. Und da ist da ist die Community doch tatsächlich relativ zäh. Und wenn du guckst, wer das Geld für Brettspiele ausgibt, dann sind es auch nicht irgendwie die 15, 16, 17-Jährigen, sondern es sind Menschen in unserem Alter. Und die sind schon gar nicht mehr so flexibel, wie sie sich verhalten. Also,
ja, unterstreiche ich sofort.
Und die gehen nicht plötzlich und machen das zukünftig alles nur noch digital, sondern die wollen auch nach der Pandemie, dass alles so ist wie früher und genauso spielen die dann weiter.
Das glaube ich auch nicht. Also, dass digitale Brettspielumsetzungen eine Konkurrenz werden für normale Brettspiele, glaube ich tatsächlich nicht. Das wird eine Alternative bleiben, eine kleine Nische bleiben. Da sehe ich auch nicht die Gefahr. Ich sehe eher die Gefahr, dass die Leute jetzt halt mehr Videospiele spielen und weniger Zeit für Brettspiele investieren, weil es halt einfach momentan der leichtere Zugang sein wird. Ja.
Hi, ich bin der Christoph von Better Board Games und ich mache auch mal ein bisschen wilde Spekulation, wie sich denn das jetzt alles auf die Brettspielbranche auswirkt. Vorneweg, ich glaube, YouTuber trifft es nicht so hart. Die Leute gucken trotzdem Videos, eher mehr. Aber es ist bei mir eh nur ein Luxushobby und ich mache da keinen wesentlichen Gewinn mit. Schade ist natürlich für die ganzen Brettspielrunden, also Leute, die sich viel sozial organisieren und da viel spielen und ne, ihre Runden haben. Das ist natürlich schade, dass das gerade wegfällt. Ich glaube, auf der anderen Seite wird es gerade Familien wieder an den Tisch bringen und man da das ein oder andere Spiel wieder entdeckt, was lange im Schrank irgendwo hinten lag. Ich hoffe, die Leute bleiben auch und entdecken vielleicht auch ein paar neue Spiele. Ich denke mal, von allen wird es die Brettspielläden am härtesten treffen, die keinen Online-Versand haben. Die haben zwar auch reagiert und machen jetzt so Lieferungen in ihrer Örtlichkeit, aber ja, ich habe mich sowieso gefragt, wie sich so ein Laden echt halten kann ohne Online-Versand. Zum Glück gibt es da noch einige und deswegen, Leute, unterstützt gerne die lokalen Händler vor Ort. Verlage werden es, denke ich mal, auch spüren, aber ich glaube nicht so hart treffen, wie andere Branchen gerade darunter leiden müssen. Wenn ich mal so sehe, wie viele Brettspieler eigentlich Spiele kaufen auf Vorrat, um einfach sicher zu gehen, dass man sie hat, bevor man sie braucht und dann nicht bekommt. Ich denke mal, da wird es genug Leute noch geben, die sich da eindecken. auch wenn man sie gerade nicht mit netten Runden groß spielen kann. Dass die Messen wegfallen, ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor. Also gerade Essen, das wäre nicht der Super-GAU. BerlinCon wäre auch sehr schade. Die würde ich jetzt aber nicht so sehr als Verkaufsmesse wahrnehmen. Deswegen glaube ich, dass es die Verlage, die nicht so hart trifft, wie wenn es Essen wäre. Ich habe manchmal das Gefühl, Essen ist doch noch sehr großer Teil Verkaufsveranstaltungen. Und auch wenn die sich sehr bemühen, das natürlich breit zu machen, dass es viel Spielfläche gibt, merkt man doch, wenn jedes Jahr da geshoppt wird, dass man da sich verleiten lässt, mehr zu kaufen, als man eigentlich braucht und möchte, und das zu einem höheren Preis. Und meistens ist es ja dann auch ein Direktgeschäft für die Verlage, dass die da mehr Marge von haben. Ich habe mal gehört, dass so ein Verlag irgendwie in Essen teilweise genauso viel Umsatz macht wie sonst im ganzen Jahr. Deswegen wäre das, glaube ich, schon ein harter Schlag. Ist vielleicht jetzt auch die Chance, mal drüber nachzudenken, auch andere Marketingwege zu gehen und ja, andere Möglichkeiten da in Betracht zu ziehen und sich nicht so sehr so auf die Messen zu verlassen. Ich denke mal, da gibt es ja auch modernere Mittel. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht, gesund bleibt, dass es bald an uns vorbeizieht und wir uns wieder auf irgendein Spieletreff sehen können. Bis bald.
Gut, also ich glaube, wir gehen alle gestärkt, so als positive Endnote, wir werden gestärkt aus dieser Pandemie herausgehen. Ich glaube nicht, dass die Brettspielszene oder das Brettspiel an sich sterben wird. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Es wird eine spürbare Delle geben. Ich glaube, so viel haben wir jetzt hier auch in unserem Kaffeesatz gelesen, auch einigermaßen begründet von verschiedenen Aspekten. Ich glaube, die Delle wird spürbar, die Delle wird da sein. Es wird viele Verlage vielleicht nicht so gut treffen, die dann vielleicht irgendwie umstrukturieren müssen oder sogar schließen müssen. Wir drücken die Daumen, alle, die davon stark betroffen sind, und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblick geben, was die Pandemie, was die Corona-Krise momentan für die Brettspielszene bedeutet. Vielen lieben Dank euch beide für eure Einblicke, für eure Zeit und für die lebendige Diskussion. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Tabletopia und spielen ein bisschen, oder?
Ja, Homeoffice, zurück zur Familie, ja, würde ich sagen.
Daniel, genau, gibt's mal deine Prototypen jetzt auf Tabletopia, Daniel.
Genau. Gibt's denn irgendwelche schon von dir digital? Ja, gell? Kann man
spielen. Ja, gibt's, aber wir haben die Links jetzt noch nicht geteilt. Also wir sind gerade am Testen und werden dann die Spiele auch veröffentlichen, wenn sich das anbietet, wenn das alles hier länger dauert, genau.
Alles klar. Vielen lieben Dank und wie gesagt, nochmal die Erinnerung, kauft weiterhin Spiele, wenn es möglich ist, irgendwie lokal bei euren Geschäften.
Dazu übrigens ganz kurz noch, das finde ich übrigens ganz nett, sorry, wenn ich das jetzt nochmal reinwerfe und ja, deine Schlussworte damit gekillt habe. Das finde ich übrigens einen ganz interessanten Ansatz, weil das passt jetzt dazu, was Feuerland ja macht. Feuerland hat ja gesagt, die hätten jetzt Parks rausgebracht und haben halt gesagt, okay, mit ein paar ausgewählten Spieleläden, da gibt es ja irgendwie auch so eine Aktion gerade, wo sich ein paar Spieleläden zusammengeschlossen haben, denen geben sie jetzt das Park schon, damit die das verkaufen können. Also du wirst es jetzt nicht über Amazon oder Co. finden, sondern einfach nur bei diesen paar ausgesuchten kleinen Spieleläden, die das jetzt schon verkaufen. Finde ich auch eine super schöne Aktion, um die halt damit jetzt zu unterstützen.
Ja, eine super Geste von den Verlagen, dann eben nicht das Online-Geschäft denen dann auch noch abzugraben. Ja. Genau, perfekt. Super, vielen lieben Dank. Brettballett findet ihr auf YouTube. Daniel unter Boardgame Circus. Wir hören uns an dieser Stelle wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Und zum Abschluss noch ein Statement von Andreas Odenthal. Den kennt ihr als Ode. Er hat gerade Cooper Island veröffentlicht dieses Jahr, was übrigens jetzt auch einen kostenlosen Solo-Modus bekommen hat. Vielleicht auch eine Alternative.
Moin, moin, liebe Leute. Ja, lieben gerne gehe ich deiner Bitte nach einer kleinen Sprachnachricht nach, lieber Manuel. Und dann erzähle ich euch mal ein bisschen, was bei mir so los ist. Also im Grunde das, was wahrscheinlich bei vielen Leuten passiert ist, Spieleabende fallen aus. Man trifft sich einfach nicht mehr und dadurch ist es natürlich schwieriger zu testen. Das ist für mich als Autor natürlich entscheidend. Ich kann im Grunde nur noch zu Hause testen, entweder solo vor mich hinspielen oder auch mit meiner Frau zusammen. Auf der anderen Seite habe ich dann jetzt auch dadurch, dass wir uns hier in selbstgewählter Quarantäne auch befinden, ein bisschen mehr Zeit, um an Ideen zu feilen, und wenn es dann irgendwann mal vorbei sein sollte, jede Menge Spiele, die ich dann vielleicht mit anderen Leuten testen kann oder muss. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Chance. Ich muss allerdings sagen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass wir uns erst am Anfang eines kleinen Horrorszenarios befinden. Ich gehe eher davon aus, dass diese Sache sich noch weiter durchschlägt und wir noch lange damit zu kämpfen haben werden als Gesellschaft. Und deshalb sehe ich auch für zukünftige Veranstaltungen relativ schwarz. Aktuell ist es ja so, dass man hier von Tag zu Tag schauen muss, aber sollte sich das bewahrheiten, was man jetzt weltweit so mitbekommt und es nicht schnell Gegenmaßnahmen, wirksame Gegenmaßnahmen geben, dann sehe ich das eigentlich auch eher für solche großen Veranstaltungen im Herbst ziemlich schwarz. Ja. Was kann man machen? Zu Hause sitzen, spielen, ist immer eine gute Idee. Entweder mit der Familie oder auch alleine. Da kann ich natürlich nur den kleinen Tipp geben. Der Verlag, der mein letztes Spiel rausgebracht hat, Cooper Island, der hat jetzt viele Solospiele im Programm. Schaut euch da doch mal um. Das muss nicht nur Cooper Island sein, wobei man allerdings auch jetzt aktuell den Solo-Modus von Cooper Island sich kostenlos runterladen kann. Wer also noch 24 Kartenhüllen zu Hause rumliegen hat, der kann sich das ausdrucken und Cooper Island Solo spielen. Aber nicht nur das, es gibt viele Solospiele. Setzt euch zu Hause hin, stoppt die Curve, bleibt zu Hause, rettet Leben. Und in dem Sinne, ja, wünsche ich allen alles Gute. Tschüss.
Und last but not least hat mich noch eine Nachricht von Fabian Mauruschat erreicht. Er ist Communication Manager bei Asmodee Deutschland.
Wir sind in erster Linie zuversichtlich und planen auf jeden Fall für die Spiel 2020. Auch die GenCon wird weiterhin von Seiten unseres internationalen Marketings in Zusammenarbeit mit Asmodee North America geplant. Wenn es zu Absagen kommen sollte, ist es natürlich nicht schön. Aber wir sind auch bereit, nach Alternativen zu suchen, um die Community zu erreichen und ihr unsere neuen Produkte vorzustellen. Denn gerade die Spiele-Community gibt uns da sehr große Hoffnung. Sie organisiert sich selbst, das ist absolut wunderbar. Derzeit entdecken die Menschen auch viele Wege, Brettspiele online zu spielen und trotz aller Einschränkungen sehr viel Spaß damit zu haben. Außerdem hat die Brettspielbranche schon sehr viele Krisen überstanden. Deswegen sehen wir trotz aller Sorgen und Ängste angesichts einer Epidemie durchaus optimistisch in die Zukunft.